Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
Guten Morgen zusammen, hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist der erste Gekauft-Podcast nach der K5, nur zur zeitlichen Einordnung. Und natürlich unter all den Eindrücken der K5 treffen wir uns heute hier, nämlich der unbeschreibliche Frank Noss.
Und der unnachahmliche Rolf Saim Alkan.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast, Frank. Ich würde dir die Vorstellungsrunde überlassen und die Einführung.
Ja, und ich bin auch echt ganz aufgeregt, weil Simon, das ist unser erster weiblicher Gast in unserem Podcast.
Es ist peinlich,
Premiere.
Ja, ist tatsächlich so. Ich hatte gestern Abend noch drüber diskutiert und gesagt, hey, das ist so schwer und ich bin super froh, dass wir unseren Gast heute haben.
Vor allen Dingen so eine eloquente Gesprächspartnerin. Und vielleicht so zum Einstieg. Wir reden ja immer über unsere Einkaufserlebnisse und wer unseren Podcast verfolgt, hat vielleicht den letzten Beitrag von uns gesehen, wo ich ein Video gemacht habe, wo ich ein super cooles Einkaufserlebnis in meinem Urlaub hatte. Vielleicht so ganz kurz als Story. Ich habe ein wichtiges Teil vergessen bei meinem Roadtrip auf dem Mountainbike und brauchte dann ganz schnell halt Ersatz. Ins Bike Resort in Italien bestellt. Da war ich aber noch 4 Tage, also war es für mich ganz elementar wichtig, dass dieses Teil halt auch genau in dieser Zeit dort ankommt. Habe dazu ein Video gemacht und ich habe bei Bike Components gekauft und darüber sind Dorte Castaillis, oder habe ich es richtig ausgesprochen, Dorte?
Ja, fast. Mein Name ist Dörte Kasteilis, ja.
Ja, genau. Darüber haben wir Kontakt bekommen, beziehungsweise wir kannten uns schon über LinkedIn und so, aber dann kam raus, ey, bei Bike Components hast du ja doch eine ganze Menge federführende Arbeit gemacht. Ja, und so sind wir heute in diesem Podcast gelandet, Dörte. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich mache gerne den ersten weiblichen Gast und hoffe, dass noch viele weitere folgen werden. Ich bin seit über 20 Jahren ich nenne das immer gerne vernetzten Handel. Ich habe ja mal die Karriere im Grunde genommen digital gestartet, diese First-Mover-Geschichten vor über 20 Jahren im E-Commerce, damals in der Otto-Gruppe. Und bin dann aber sozusagen diversifiziert in Richtung, wir nennen das heute Omnichannel. Wie gesagt, ich nenne es gerne vernetzten Handel. Und da mache ich seit vielen Jahren das Thema Operations und IT. Auch ungewöhnlich für eine Frau. Es gibt sehr viele Entscheider in dem Bereich und beschäftige mich gerne mit Prozessen, mit Abläufen, mit Effizienzen, Effektivitäten, tue das so auf meine eigene Art und Weise, mache das seit 10 Jahren jetzt fast in der Beratung selbstständig, war davor bei Planet Sports und habe da den Bereich komplett geleitet mit deutschlandweit 13 Stores und einem großen europäischen E-Commerce-Geschäft.
Klasse, super. Vielen, vielen Dank für diese kurze diesen Einstieg. Ja, wir haben uns ja kennengelernt über dieses Thema. Ich habe eingekauft und ich habe es ja auch als Post so genannt, wenn Omnichannel liefert und nicht nervt. Ja. Und ihr habt ja bei Bike Components ein echt heftiges Projekt durchgezogen. Also ich habe das verfolgt und wirklich, ihr habt ja wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen.
Ja.
Und jetzt mal für mich so zum Anfang. Du warst bei Bike Components mitverantwortlich für dieses Omnichannel-Projekt.
Ja.
Und was war aus deiner Sicht der entscheidende Erfolgsfaktor bei diesem Case?
Das ist eine witzige Frage. Es gab ja gar nicht diesen einen Erfolgsfaktor. Hier kamen viele positive Umstände im Grunde genommen zusammen. Also es war erkannt, dass die vorhandene Legacy das Unternehmen nicht mehr in die benötigte Flexibilität aufgrund der Veränderungen am Markt liefert und man musste handeln. Also der Handlungsdruck war relativ hoch. Man hatte aber gleichzeitig die realistische Sicht, dass man nicht einfach jetzt hier blind in ein Projekt startet, sondern gewisse Vorlaufzeit für Konzeption der Ablösung des Monolithen in welche Szenarien auch immer sich geben muss, um die bestmögliche Soll-Lösung überhaupt zu erarbeiten. Da haben wir ein Jahr lang an diesem Konzept auch gearbeitet und auch Dienstleister gescoutet und so weiter. Das war sicherlich ein Erfolgsfaktor. Ich nenne das immer seine Hausaufgaben machen, also nicht einfach blind loslaufen, wie jetzt auch gerne mit dem KI-Thema sagen, jetzt machen wir KI und dann geht's los, sondern erstmal Hausaufgaben machen, überlegen, was will man können, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen, welche Budgets hat man und was entfaltet wo auch hoffentlich auch dann die beste Wirkung. Also das war sicherlich ein Erfolgsfaktor, dass wir uns dafür Zeit gelassen haben. Und das Unternehmen auch erkannt hatte, dass es intern nicht sozusagen dieses vielfältige Know-how hat in Bezug auf, ich habe schon viele Cases gesehen und kann antizipieren, was jetzt für den speziellen Case vielleicht erfolgsversprechend ist und was nicht und sich dann explizit externe Unterstützung dann in Form von mir dann gesucht hat. Und da auch sehr, sehr offen war für Coaching im Grunde genommen. Also fachliches und auch menschliches Coaching, was so eine Veränderung mit sich bringt. Und der im Projekt dann selber, was dann auch nochmal 12 Monate gedauert hat, da waren sicherlich Erfolgsfaktoren, dass man ein zentrales PMO unabhängig von der IT installiert hat, das mit entsprechender Entscheidungsmacht ausgestattet war und das ganze Ding durchrocken konnte. Weil viele Unternehmen machen meines Erachtens den Fehler, dass sie Systemprojekte, also zum Beispiel, ich möchte ein ERP wechseln, als ein IT-Projekt ansehen. Das ist aber kein IT-Projekt, das ist ein Unternehmens- und Business-Projekt, wo die IT eine beteiligte Abteilung ist. Und das war sicherlich hier sehr erfolgreich mit dem zentralen PMO, wo ich die zentrale externe Sparringspartnerin war. Und dann Kommunikation, Dokumentation und Disziplin.
Cool.
Ganz
Jetzt
einfach.
hast du gerade einen Punkt angesprochen, den ich fast, naja, wichtiger, erst mindestens genauso wichtig,
Ja.
die Menschen. Also ich denke gerade an so, und Frank, du kennst die auch, ne? So ein Stefan oder so ein Markus, weißt du, so Kreativbolzen, die den ganzen Tag da auf der Verkaufsfläche stehen, kreative Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, euer Backend, wie kriegst du so kreative Menschen dazu, sich dem auch, naja, wie soll ich es nennen, einzuordnen, unterzuordnen? Wie überzeugst du? Was sind da so Schritte, um so Menschen mit auf diese doch sehr technische, prozessorientierte Welt einzustimmen?
Also ich glaube nicht daran, ich weiß nicht, wie das euch geht. Wir sind ja jetzt hier so ein Trio an mittelalten Menschen, dass man,
Oder
ich
in
glaube
deinem
nicht daran,
Alter.
auch bei jüngeren Menschen nicht, dass man Menschen grundlegend in ihrer Struktur verändern kann. Ich glaube eher daran, dass man, wenn man so ein größeres Projekt startet, wo es viele unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, die beteiligt sind, versucht für die Beteiligten die wirksamste Rolle zu finden und sagen, wo sind sie dann zu 60, 70, 75% in ihrer Komfortzone, weil da entfaltet man Wirkung. Ne? Wir sagen ja zwar immer alle gerne in dem Sprech, ja, nur außerhalb der Komfortzone und so weiter, aber sich dauerhaft außerhalb der Komfortzone zu bewegen, ist maximaler Stress, physiologisch und psychologisch. Das heißt, der Anteil sollte geringer sein und dann muss man gucken, wenn man jetzt, ich kenne das natürlich auch aus so Projekten, wenn man sehr nach vorwärts, also ich würde Sie jetzt sagen, das sind kreative Menschen, die sehr nach vorwärts gerichtet, die in der Zukunft leben, ne, in der noch zu gestaltenden Zukunft. Ich jetzt aber als Person komme und sage, ja, hier haben wir aber den Haufen Realität vor uns, den wir aufräumen müssen. Dass man da versucht, in der Kommunikation zu sagen, ja, wir sind dann in der Befähigung deiner zukünftigen Visionen und Strategien unterwegs. Und dafür ist jetzt in dem Sportsprech, den ich ja immer gerne verwende, diese Core-Arbeit jetzt einfach notwendig, weil sonst haben wir nicht die nötige Stabilität, um uns in die nächste Sportart zu bewegen. Gute Kreativmanager und visionäre Managerinnen, die wissen das und die erkennen das und die wissen dann, dass sie ihren 30-prozentigen Non-Komfortanteil da mitliefern müssen und versuchen sich da auch einzuhegen. Und dann müssen diese Managerinnen auch erkennen, dass wenn man dann mit diesen Hardcore-Basic-Topics um die Ecke kommt, die mühsam sind, die kleinteilig sind, die wenig mit Kreativität, mehr mit Linearität zu tun haben, dass sie dann lernen, in diesen Fällen die Klappe zu halten und das Vertrauen zu haben in die Macherinnen, die dann an diesen Themen unterwegs sind.
Ich habe gerade ein Flashback, Dörte. Vielen Dank. Ich bin grad, ich weiß nicht, ein paar Jahrzehnte zurückgeschleudert worden, als ich am Anfang meiner Karriere so das erste Mal Teamassistentin. Und ich finde es so toll, wie du es gerade gesagt hast, die Menschen in der Komfortzone lassen. Ich habe wirklich ein Jahr lang versucht, dieser Teamassistentin zu verdeutlichen, dass wir so viele Kommunikationsaufgaben in Englisch haben und sie muss jetzt diesen verdammten Business-Englisch-Kurs machen und ein Zertifikat und das muss jetzt besser werden. Und irgendwann stand die heulend vor mir. Sie schafft es nicht, sie kriegt es nicht hin, sie hat Angst davor, sie traut sich nicht zu sprechen. Also sie hat sich völlig geöffnet und hat da Tränen und alles. Das kam mir dann so elend vor. Und dann habe ich sie genau da gelassen, wo sie war. Eine super deutsch sprechende Assistentin, hat sich um alles gekümmert. Die beste Gastgeberin, die ich je in meiner Firma hatte, hat sich um alle liebevoll gekümmert, die kamen und in der Firma zu Gast waren, aus welchem Grund auch immer. Und die war in ihrer Komfortzone und hat da Riesiges geleistet. Frank,
Absolut.
so. Vielleicht, ich suche auch wieder meine Komfortzone, vielleicht werde ich dann wieder ein
Ja,
bisschen.
es geht ja mehr dann so, ich meine, bei solchen Projekten, wie wir jetzt bei Components gemacht haben, wo wir wirklich ans Eingemachte und sozusagen einmal alles ausgetauscht haben, ist es zwangsläufig so, dass die Beteiligten auch phasenweise einen Großteil außerhalb ihrer Komfortzone unterwegs sind. Das haben wir natürlich psychologisch da auch mehr, also wir haben ihn nicht mit begleitet, aber wir haben gesagt, das sind ja viele junge Menschen gewesen, also deutlich jünger als ich. Ne, und dann guckst du da schon so mit so einer Trainer-Attitude irgendwie drauf und sie kannst zugucken, wie das Wachstum menschlich bei den Personen stattfindet. Ne, für sie fühlt sich das voll schwer und mit Last und alles neu und anders und jetzt muss ich da mit einem Geschäftsführer von einem Dienstleister reden und jetzt muss ich hier und so weiter. Und ich habe mir mal so an der Seitenlinie die Hände gerieben, habe gesagt, oh, wie schön, guck mal, ne? Und habe dann versucht, auch etappenweise die Reflexion einzuführen und zu sagen, jetzt guck mal zurück. Guck mal zurück. Vor 3 Wochen hatten wir das und jetzt stehen wir hier. Jetzt fühlt sich das total leicht für dich an, weil du hast jetzt deine Komfortzone um diese 10%, diesen Radius erweitert, ne? Aber wenn du das nicht reflektierst, dann erkennst du das nicht. Und ich glaube, man muss dann mit den Menschen auch in die Reflexion gehen, wenn diese 30, 40% außerhalb der Komfortzone stattfinden, die sich dann in der Rückschau ja immer irgendwie einfach anfühlen, aber in dem Moment ja nicht einfach waren. Und dann erkennen sie auch, dass dann das Wachstum menschlich stattgefunden hat in Bezug auf die Veränderung oder die neuen Themen, die auf sie zukommen.
Würdest du dann sagen, es sind zwei Typen von Menschen, die einen, die man einfach, wo man erkennen muss, das ist jemand, der wird in seiner Komfortzone einfach einen super Job machen.
Absolut.
Hier ist jemand, den kann ich da tatsächlich
Richtig.
entwickeln. Gibt es da, also es gibt kein äußeres Merkmal, blöde Frage, aber was würdest du charakterlich sehen? Woran erkenne ich so jemanden, den ich besser in der Komfortzone belasse? Also ich denke auch wirklich an unsere Zuhörer, weil diesen Menschentyp, sobald ich 10 Angestellte habe, habe ich bestimmt die eine Hälfte so, die andere Hälfte so. Also entwicklungsfähig, weniger entwicklungsfähig. Woran machst du das fest? Was stellst du für Fragen?
Also erstmal, glaube ich, muss man aus Führungssicht da wertfrei reingehen. Wenn man sagt, also wenn so ein Wording ist, wie du jetzt gerade benutzt hast, mit ist entwicklungsfähig, ist nicht entwicklungsfähig, kommt bei vielen wahrscheinlich automatisch eine Wertung, weil das entwicklungsfähig ist besser. Und das ist es aus meiner bescheidenen Sicht der Karriere jetzt nicht, weil die Menschen einfach dann in unterschiedlichen Rollen sind und einen gleichwertigen Beitrag zur Wertschöpfung dann jeweils leisten. Und Charaktereigenschaften, also ich würde es mal eher so nennen, kann man es an Charaktereigenschaften irgendwie festmachen. Das sind also Menschen, die in der Beständigkeit volle Wirkung erzeugen, sind meiner Meinung nach Menschen, die eine Ruhe ausstrahlen, eine Gelassenheit auch, weil sie mit dem in den Prozessen, in denen sie sich auskennen, in denen sie stabil sind und so weiter, auch sehr gelassen damit umgehen, wenn mal was nicht funktioniert, ne? Die haben in der Regel sehr stabile Verbindungen auch zu anderen KollegInnen, ne? Und da ist Ruhe, Gelassenheit, Stabilität. Während die Kollegen, die, sag ich mal, vielleicht auch in einem anderen Spektrum unterwegs sind, schon auch mal nach vorne preschen, Fehler machen, manchmal das einsehen, manchmal das auch nicht einsehen, dass sie Fehler gemacht haben, ne, ist ja dann so, ne, aber schon eher sozusagen in so einem Rausgehmodus, nicht in dem Sitzmodus sind und auch mal Unruhe erzeugen, Widerspruch erzeugen, die auch mal vielleicht laut sind, ne, und so, das wäre jetzt, ist jetzt sehr, sehr pauschal, das gibt es auch sozusagen vice versa, ne. Da ist das, glaube ich, die ureigenste Aufgabe von Leadership, das zu erkennen, wo die jeweilige, wo das Kollegium oder der jeweilige Kollege irgendwie Wirkung entfalten kann und wie man dann die Rollen besetzt. Ja.
Jetzt sind wir beiden ja doch ja, so Outdoor-Freaks und Fanatiker. Ne? Du bist ja sehr stark im
Stimmt.
Wander- und Trailbereich unterwegs. Ich bin sehr, ja, ich habe früher sehr viel Trailrunning gemacht, bin jetzt mittlerweile mehr so auf dem Mountainbike unterwegs.
Cool.
Und so, jetzt, wie sieht es bei dir so aus? Kannst du da, wir sind gerade bei diesen Charaktereigenschaften und also vielleicht auch Ableitungen machen. Also ich habe so auch so meine eigenen Erfahrungen so gesammelt. Also wenn du Outdoor-Sportler bist oder vielleicht auch Ausdauersportler bist, dann bist du ja das Tal der Tränen, den Hungerast gewöhnt, ne, und kannst dich da ganz gut
Ja.
rauskennen. Meinst du, sind das Eigenschaften, die im Projekt auch weiterhelfen können?
Ja, mein neues Lieblingswort ist ja neigungsorientiert. Wenn ich mir das als Personalie aussuchen könnte, würde ich nur mit Sportunternehmen arbeiten. Weil ich schon da schon, also zumindest in meinem kleinen Ausschnitt erkenne, wenn Kollegen und Kolleginnen auf einer Sportachse, auf einer Leidenschaftsachse unterwegs sind, dass da Grit ist, sagt man so im Neusprech, dass da Durchhaltevermögen ist, dass da Resilienz auch ist gegenüber Rückschlägen. Das ist so eine Korrelation, die ich wahrnehme. Und auch, jetzt sage ich mal, das kann ich jetzt im Ich, in der Ich-Aussage sagen, dass ich durch die Bewegung und auch durch das sich höhere Ziele auch immer wieder setzen und sagen, dann noch mal 5 Kilometer weiter, noch mal Höhenmeter mehr, ich persönlich auch an Selbstbewusstsein sozusagen gestärkt werde. Mal, dass mir unheimliche mentale Entspannung gibt. Also, und ich würde vermuten, dass es anderen Sportlerinnen eben halt auch so geht. Und es sind einfach auch coole Leute. Also, es sind einfach auch coole Leute in der Szene. Deswegen macht mir das eben halt sehr viel Spaß. Aber ich würde das nicht nur auf den Sport, ganz kurz, ne, damit da kein falscher Eindruck entsteht, nicht nur auf den Sport. Ich glaube, Menschen, die ihre Leidenschaft für etwas gefunden haben. Das kann ja auch was ganz anderes sein. Keine Ahnung, stricken. Ich weiß es nicht, ja? Also, oder lesen oder ins
Kochen.
Theater gehen oder hopp. Also einfach, die eine Leidenschaft gefunden haben, der sie mit Disziplin und Nachhaltigkeit nachgehen. Das sind mir sehr, sehr liebe KollegInnen in Projekten, muss ich sagen.
Cool. Danke, das trifft auch meine Einschätzung und ich bin froh,
Ja.
dass ich da nicht alleine stehe. Zahlen, wir hatten vorhin das Thema K5.
Ja, das genau, ich wollte gerade drauf kommen. Ja. Das lässt sich ja da auch wieder wunderbar widerspiegeln. Jetzt war die K5 gerade, also ich glaube, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind es noch ein paar Tage mehr. Aber Dörte, ich habe von dir auf LinkedIn einen Post gesehen und du hast dich mit den steilen Thesen der K5 beschäftigt.
Ja.
Und ich habe den Post gelesen und dachte so, sie hat recht. Ja, also
Ah,
es
das ist schon mal
vieles,
gut.
ja, so, ja, stell dir vor, wir sind da einer Meinung. Ja. Vieles, was erzählt wurde auf der K5, ist, weiß ich nicht, aufgekochter Brei. Also das Thema KI haben
Absolut.
wir alle verstanden. Und dass da was ist und da muss man hingucken. Und es ist ja manchmal auch so ein Dringlichmachen aus Sales-Effekten heraus. Ja.
Ja.
Ist ja immer die Frage, wie valide sind diese Thesen. Aber
Absolut.
ich fand, du hast zwei Thesen angesprochen und ehrlicherweise, du hast deine Meinung in dem Post zwar auf diese wackeligen Thesen bezogen, aber du hast zwei Themen angesprochen, und da hast du dich nicht weiter dazu geäußert. Könntest du für uns die zwei Themen anschneiden und vielleicht für unsere Zuhörer auch nochmal klären, was du damit meinst?
Ja, gerne. Also das erstmal muss ich sagen, Kompliment an die K5. Vor 3 Jahren oder so, 4 Jahren, wurde dieses Thesenformat erfunden. Das heißt, vielleicht für die Zuhörenden, die nicht dabei waren, Menschen aus der Industrie haben den Auftrag, auf die große Bühne zu gehen, 3 Thesen rauszuhauen in ihrer, aus ihrer Expertise oder wie auch immer zu dem, was wichtig ist, für den Markt und für die Industrie. Ich selber durfte das auch schon zweimal machen auf der K5 und durfte auch Thesen, präsentieren. Und dieses Jahr habe ich mir die Thesen angehört von den Akteuren. Und wie immer ist Lustiges dabei, Destruktives dabei. Wir sind eh alle dem Untergang geweiht oder wie auch immer. Es ist auch, ich nenne das immer Ergo dabei. Ergo steht dann bei mir für erklärt regelmäßig ganz Offensichtliches. Das ist auch das, was du meintest gerade, ne? Ja, ist ja offensichtlich, Relevanz, Qualität, bla bla bla. Kleine Eigenwerbung. In meinem eigenen Podcast mit der Coralie haben wir auch diese Thesen alle auseinandergenommen, wie wir dazu stehen. Und 2 sind bei mir hängen geblieben als, das sind wirkliche Thesen im Sinne von, was zu beweisen wäre, ne? Hängen geblieben. Die erste war, dass sich die Fixkosten für Handelsunternehmen in den nächsten 18 Monaten um 50% senken werden. So, der Hintergrund ist, ja, KI macht alles wahnsinnig effizient und sozusagen ersetzt Personalkosten als Fixkosten und ersetzt, weiß ich nicht, was sonst noch, und damit sinken die Fixkosten. Das sehe ich schon auch, dass wir diesen Trend haben, dass Fixkosten insbesondere durch Personalkosten senkbar sind durch KI. Ich meine, kleine Side Note, wir haben dann immer noch Lizenzkosten, ne? Also es wird ja nicht zu 100% dann irgendwie ersetzt, ne? Aber was hier vergessen wird, aus meiner Sicht, ein hoher Fixkostenanteil ist halt einfach auch, wenn ich es nicht ausgelagert habe und viele Unternehmen haben es ja eben halt auch intern, ist zum Beispiel Fläche, Maschine und so weiter für Logistik. Und da fehlt mir jetzt noch die Fantasie, wie das durch KI senkbar wäre. Aber welcome to discuss, könnt ihr mir dann gerne erzählen. Der Frank hebt die Hand. Die schwarze Fabrik wird ja diskutiert, ne? Also, dass wir sagen, wir haben halt diese dunklen Hallen, wo nur noch die Roboter rumfahren. Aber auch das sind dann Fixkosten, die ich ja deckeln muss, aber eine andere Struktur dann. Das heißt, ja, das ist aus meiner Sicht der These ein klares Jein. Wir werden da Senkungen sehen, aber wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß und auch nicht so schnell. Es wird auch immer überschätzt, wie schnell das dann alles geht. Aber ich habe das vielleicht interessant jetzt gerade gelesen, weil ich interessiere mich ja sehr für die Industrie und was so los ist. Der War for Talent ist halt vorbei, ne? Also der ist ja ist over. Es gab ja dieses erfolgreiche Buch, Die große Arbeiterlosigkeit, das ist nicht vorbei. Also wir brauchen immer noch den Mensch, insbesondere für die operativen Tätigkeiten. Bisher bringt die KI das Paket nicht an meine Haustür und die KI sorgt auch nicht dafür, dass das ordentlich auf dem Ständer hängt im Laden. So, da haben wir ein großes Problem. So, und die zweite These, die ich sehr, sehr spannend fand, war, KI wird bald besser verkaufen als jede sozusagen Marketing- und Sales-Abteilung. Auch ein klares Jein von meiner Sicht. Ich glaube, also was zu beweisen wäre, ne? Darum geht es ja bei Thesen. Ich glaube, dass KI ein mächtiges Instrument gerade im digitalen Raum sein wird, um eine gefühlte, personalisierte Erfahrung für die Kundin zu ermöglichen. Warum gefühlt? Weil dahinter stehen halt einfach 0 und 1 Daten, ne? Und die KI kann halt Historie, Kontext und so weiter schneller und besser aufbereiten als jeder Marketeer und Digital Sales Manager. Aber es ist am Ende eine gefühlt, also ich fühle das dann als Kundin so, ach, die erinnern sich daran, dass ich gerade hier Frank, weiß ich nicht, einen Lenker gekauft hatte und jetzt das und das noch brauche und so weiter. Aber es ist halt einfach da dahinter. Und das, glaube ich, kann die Maschine besser. Den 1 € Marketing-Spend für den höheren ROI einsetzen, weil die KI einfach viel, viel mehr Parameter und so weiter mit einbauen kann, als das jegliches menschliches Gehirn könnte. Aber kann die KI auf der Fläche mich besser beraten, welchen Gartenschlauch ich brauche? Sehr wahrscheinlich nicht. Das heißt, da ist aus meiner Sicht gerade für Unternehmen, die auch im richtigen Omnichannel, also stationär und digital unterwegs sind, dass ich auf der Fläche einfach das richtige und wirklich gute Personal brauche. Das ist die einzige Relevanz, die ich erzeugen kann mit meinen Leuten auf der Fläche, weil ganze Sortiment und so weiter, alles austauschbar. Aber welche Erfahrung bleibt für mich als Kundin in der Interaktion mit der Verkäuferin? Deswegen da keine KI. Und ich persönlich auch These, spinne den Faden noch weiter, auch für den digitalen Raum in Richtung Customer Service. Da glaube ich auch weiterhin stark an den Menschen als relevantes Differenzierungsmerkmal, weil nichts ist schlimmer für Kundinnen im digitalen Raum mit irgendwelchen, sorry, excuse my French, Kackbots rumzumachen und nicht vorwärts zu kommen. Sicherlich wird uns KI da auch weiterhelfen, dass die Ausspielung von Antworten relevanter wird, sei es in einem Beratungschat oder in einem Lösungschat, weil Klassik, wo ist mein Paket oder was weiß ich, ne? Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Mensch, also die Kundin, spürt, dass sie nicht mit einem Menschen interagiert. Und ich glaube, in gewissen Geschäftsmodellen wird es einen dann Unterschied machen, dass da noch ein wirklicher Mensch sitzt und sozusagen dieses dazwischen mittransportieren kann. So.
Ich denke mal, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen reiner Online-Welt und der stationären Welt. Ne? Wir haben ja auch gemeinsame Kunden, Simon und ich, also die schaffen Erlebniswelten. Ne? Also da ist natürlich online ein wichtiger Part, um Services auch ja, aufzuspielen, wie zum Beispiel Click and Collect, Click and Reserve oder Return in Store, was man da alles für Buzzwords auch mitnehmen will. Aber entscheidend ist ja, dass ich im Prinzip versuche, den Konsumenten auf eine Fläche zu bringen, wo ich halt wirklich eine Erlebniswelt schaffen kann. Ne? Also ich habe einmal digitale Erlebnisse, die dann verpaart werden mit einem Filialerlebnis. Ne? Also da gibt es ja echt coole Beispiele. Ob das jetzt in München bist, wenn du zu Sporthaus Schuster gehst, das ist einfach cool, wenn du da reingehst. Oder wenn du ja, zu L&T gehst und hast da diese stehende Welle oder beim Stefan Richter an der Ostsee. Du hast halt einfach einen coolen Store, du hast coole Sachen, du hast die Möglichkeit, da auch viel Zeit zu verbringen oder zu verweilen, essen zu gehen. Und das ist so dieses Thema. Also Mensch und Erlebniswelten, glaube ich, ist ein sehr, sehr starker Bindungspunkt oder Erfolgsfaktor. Und der natürlich heutzutage durch KI sehr stark schon im Vorfeld ergänzt wird. Ich habe heute Morgen einen Post geschrieben zum Thema KI, also Buy for Me. Und ich habe selber gerade wieder eine Bestellung ausgelöst bei meinem Lieblingsfahrradhändler in Aachen.
Ja, sehr gut.
Ja, und das ist ganz cool. Ich habe einfach über KI eingekauft. Wirklich. Ich habe einfach gesagt, ich brauche eine
Ja,
neue
genau.
Fahrradkette, ich brauche eine neue Fahrradkette, die soll schwarz-gold sein, die soll gewachst sein. Ne?
Ja.
Such mir mal das beste Angebot. Und dann in Verbindung mit den Rezensionen, und das war echt cool. Ne? Also,
Ja.
du kriegst dann einfach einen Einkaufsvorschlag, geh dahin, das ist aus meiner Sicht das beste, ich sag mal, Angebot
Ja,
momentan.
aber das ist ja sozusagen, da bist du ja als Kunde unterwegs gewesen on purpose, hast halt ziemlich genau gewusst, was du möchtest und warst jetzt nicht sozusagen auf der Hardcore-Inspirationsschiene. Das, was uns ja im digitalen Handel extrem schwerfällt, ist das Erlebnis im Sinne von Inspiration. Also du gehst als Kunde absichtslos ja bummeln. Kennst du ja, kennt ihr, ne? Du gehst in die Stadt zum Bummeln. Nein, Frank schüttelt den Kopf. So, vielleicht Menschen in deinem Umfeld kennen absichtsloses Bummeln, ne? Gerade wenn man irgendwo vielleicht einen Städtetrip macht oder wie auch immer. So, und dann Hat man ja als Stationärer eben halt den Vorteil, dass man dann durch Gestaltung, wie auch immer, ja, also Relevanz und Frequenz erzeugen kann in der jeweiligen Stadt dann stationär. Und das fällt uns digital ja deutlich schwerer. Absichtsloses Surfen gibt es ja kaum, ne? Also wenn wird durchgescrollt durch Social Media und da bleibt man vielleicht bei irgendwas hängen, weil man sagt, das sieht irgendwie cool aus und ist dann inspiriert und sucht dann irgendwie gezielt nach dem Oberteil oder wie auch immer, was man da vielleicht bei einer Influencerin oder so gesehen hat. Deswegen haben beide Welten aus meiner Sicht ihre Berechtigung, ne? Das eine vielleicht mehr transaktionsgetrieben und gezielter Lösungsvorschlag für ein Problem, was der Kunde hat, das andere inspirationsgetrieben. Und man kauft dann ja unter Umständen auch mal Sachen, die man gar nicht wusste, dass man sie brauchte, ne? Das passiert ja, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei euch passiert, ja, in unterschiedlichster Art und Weise. Und vielleicht in dem Zusammenhang, da ging ja dann durch die Presse jetzt, dass sich ein Modehaus aus Mannheim jetzt sozusagen relativ prominent, ging das durch die Presse, aus dem E-Commerce zurückzieht. E-Commerce nicht sozusagen abschreibt, also nicht tot macht, aber sagt einfach die Spendings, ne, da zurückschraubt und sagt, ist mir alles viel zu teuer und ich erzeug da keine Relevanz. Und da würde ich die Denkweise gerne ändern und würde sagen, warum soll ein Local Hero davon ausgehen, dass sie digital überregional Relevanz erzeugen können? Ist ja Bullshit. Also das ist ja ein Ziel, was aus meiner Sicht kein Ziel ist, weil du hast einfach dann überregional, europaweit, konkurrierst du jetzt in so einem Fall, was weiß ich, mit den About You, Zalandos, Mytheresas dieser Welt, die pure online machen und nichts anderes und da einfach so, das ist aus meiner Sicht kein Ziel. Ich glaube an diesen Terminus, ich habe das Regio-Commerce genannt und gesagt, warum kann ich nicht aus meiner Heritage als lokaler, stationärer Hero denken und sagen, wie erzeuge ich in meinem Einzugsgebiet zu definieren, was auch immer das sein kann, ne? Die maximale Relevanz im Omnichannel, dass hier alle zu mir kommen, wenn sie an das Thema schöne Bluse denken oder so. Keine Ahnung, ja. Und da sichere ich sicherlich über die Langstrecke meine Daseinsberechtigung mit diesem Regio-Commerce, der sich sowohl auf Neukunden, Touristen, Bestandskunden, you name it. Ich hatte dann das auch mal gepostet am LinkedIn, ne, verschiedene Use Cases auch mal mir ausgedacht, also wirklich ausgedacht. Ich bin kein Marketier, ne? Aber da würde ich auch so ein Sport Schuster bei uns hier in München, ich bin ja auch in München, ich kenne die gut, die Schuster-Leute, ne? Die machen das sehr hervorragend, erzeugen lokale Relevanz. Es geht nun mal um die Berge, es geht um den Outdoor, ne? Und da geht es auch für die Touristen darum. Und dann kommt halt auch mal eine Touristin und kauft sich ein Regencape, weil sie beim Adele-Konzert ist. So. So.
Absolut.
Absolut.
Wahnsinn, was für ein Bogen. Ich will kein Spielverderber sein, aber ich gucke nur Frank.
Wir driften
Wahnsinn,
ab.
Bogen. Ja? Also wir sind von
Teil zwei.
Prozess über Erlebniswelten, über wie erkennen wir Menschen und wie ordnen wir die ein. Dörte war der Hammer. Frank, du kennst ja meine klassische Frage gegen Ende. Ne? Ist die Sendung für dich gekauft oder wie sieht es aus?
Aber sowas von gekauft.
Ja,
Und
ich bin
ja,
auch.
also wir könnten jetzt hier
Wahnsinn.
noch 2 Stunden weitermachen. Das macht richtig Bock.
Also wenn
Ja,
ihr die
schade,
Chance
ne?
habt, wenn ihr die
Müssen wir
Chance
dann
habt.
noch eine Folge 2 im halben Jahr oder so machen
Ja,
und
gerne.
gucken, was sich
Aber
bewahrheitet von den Thesen. Schauen wir mal.
wenn ihr
Oder
die
wir gehen
Chance
mal
habt.
zusammen zum Sportschuster einkaufen oder zum Bittl.
Ja, oder haben wir das jetzt laut gesagt? Zum Bittl, ja, der ist ja wirklich bei uns in München absoluter, also jeder Münchnerin kennt den Bittl. Irre.
Auch nicht nur da, wenn du in Japan zum Tiefschneefahren gehst, da siehst du überall Skier mit
Ja,
Bittl auf die Wand drauf. Das ist
witzig,
Wahnsinn.
ja. Witzig, ja. Ja, also man kann da auch relevant sein, ja.
Schaltet bei Dörte in den Podcast rein, da könnt ihr nämlich ganz viel von ihr noch selbst hören.
Vielen
Vielen
Dank, ja.
Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und es war
Hat
sehr unterhaltend
richtig,
und
richtig
wichtig.
Spaß
Ja.
gemacht. Ja,
Und
vielen Dank euch.
allen da draußen bleibt gesund und wir hören uns spätestens bei der nächsten Gekauft-Sendung. Ich sage Tschüss, der Frank sagt Tschüss und die Dörte sagt
Ciao, Kakao.